NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Dieter Mann liest die zweite, abschließende Folge der Novelle Der kleine Herr Friedemann von Thomas Mann. Aus Berlin kommen Oberstleutnant von Rinnlingen und seine rothaarige Gattin Gerda in die Stadt. Schon der erste Anblick der erst 24-jährigen Frau, die als herb und burschikos ja kalt gilt, bringt den Seelenfrieden des Kaufmanns Johannes Friedemann ins Wanken. Als Säugling ist er vom Wickeltisch gefallen und seitdem verwachsen, von der Natur benachteiligt, in sein wohl austariertes, kontemplatives, bescheidenes Leben als, Zitat, Epikureer bricht die Leidenschaft, der er bewusst entsagt hatte. Er begegnet Gerda von Rinnlingen in seiner Theaterloge. Völlig verstört und aufgewühlt verlässt er die Vorstellung vorzeitig. Er verbringt eine schlechte Nacht und möchte sich eigentlich dem Gegenbesuch, den seine Schwestern antreten, entziehen. Dann aber rafft er sich auf, fasst Mut und steht vor der Villa des Oberstleutnants von Rinnlingen.
Hier befiel ihn ein Zittern und das Herz pochte ihm krampfhaft und schwer gegen die Brust. Aber er ging über den Flur und klingelte drinnen. Nun war es entschieden und es gab kein Zurück. Mochte alles seinen Gang gehen, dachte er. In ihm war es plötzlich totenstill. Die Tür sprang auf, der Diener kam ihm über den Vorplatz entgegen, nahm die Karte in Empfang und eilte damit die Treppe hinauf, auf der ein roter Läufer lag. Auf diesen starrte Herr Friedemann unbeweglich, bis der Diener zurückkam und erklärte die gnädige Frau, dass sie bitten, sich hinauf zu verfügen. Oben neben der Salontür, wo er seinen Stock abstellte, warf er einen Blick in den Spiegel. Sein Gesicht war bleich und über den geröteten Augen klebte das Haar an der Stirn. Die Hand, in der er den Zylinder hielt, zitterte unaufhaltsam. Der Diener öffnete und er trat ein. Er sah sich in einem ziemlich großen, halbdunklen Gemach. Die Fenster waren verhängt. Rechts stand ein Flügel und in der Mitte um den runden Tisch gruppierten sich Lehnsessel in brauner Seide. Über dem Sofa an der linken Seitenwand hing eine Landschaft in schwerem Goldrahmen. Auch die Treppe war dunkel. Hinten im Erker standen Palmen. Eine Minute verging, bis Frau von Rinnlingen rechts die Portiere auseinanderschlug und ihm auf dem dicken braunen Teppich lautlos entgegenkam. Sie trug ein ganz einfach gearbeitetes, rot und schwarz gewürfeltes Kleid. Vom Erker her fiel eine Lichtsäule, in welcher der Staub tanzte, gerade auf ihr schweres, rotes Haar, so dass es einen Augenblick goldig aufleuchtete. Sie hielt ihre seltsamen Augen forschend auf ihn gerichtet und schob wie gewöhnlich die Unterlippe vor. »Gnädige Frau«, begann Herr Friedemann und blickte zu ihr in die Höhe, denn er reichte ihr nur bis zur Brust, »ich möchte Ihnen noch meinerseits meine Aufwartung machen. Ich war, als Sie meine Schwestern beehrten, leider abwesend und bedauerte das aufrichtig.« Er wusste durchaus nicht mehr zu sagen. Aber sie stand und sah ihn unerbittlich an, als wollte sie ihn zwingen, weiterzusprechen. Alles Blut stieg ihm plötzlich zu Kopfe. »Sie will mich quälen und verhöhnen«, dachte er, »und sie durchschaut mich, wie ihre Augen zittern.« Endlich sagte sie mit einer ganz hellen und ganz klaren Stimme, »es ist liebenswürdig, dass Sie gekommen sind. Ich habe neulich ebenfalls bedauert, Sie zu verfehlen. Haben Sie die Güte, Platz zu nehmen?« Sie setzte sich nahe bei ihm, legte die Arme auf die Seitenlehnen des Sessels und lehnte sich zurück. Er saß vorgebeugt und hielt den Hut zwischen den Knien. Sie sagte, »Wissen Sie, dass noch vor einer Viertelstunde Ihre Fräulein Schwestern hier waren? Sie sagten mir, Sie seien krank.« »Das ist wahr«, erwiderte Herr Friedemann. »Ich fühlte mich nicht wohl heute Morgen. Ich glaubte, nicht ausgehen zu können. Ich bitte wegen meiner Verspätung um Entschuldigung.« »Sie sehen auch jetzt noch nicht gesund aus«, sagte sie ganz ruhig und blickte ihn unverwandt an. »Sie sind bleich und Ihre Augen sind entzündet. Ihre Gesundheit lässt überhaupt zu wünschen übrig?« »Oh, stammelte Herr Friedemann, ich bin im Allgemeinen zufrieden. Auch ich bin viel krank, fuhr sie fort, ohne die Augen von ihm abzuwenden, aber niemand merkt es. Ich bin nervös und kenne die merkwürdigsten Zustände. Sie schwieg, legte das Kinn auf die Brust und sah ihn von unten herauf wartend an, aber er antwortete nicht. Er saß still und hielt seine Augen groß und sinnend auf sie gerichtet. Wie seltsam sie sprach und wie ihre helle, haltlose Stimme ihn berührte. Sein Herz hatte sich beruhigt. Ihm war, als träumte er. Frau von Rindingen begann aufs Neue. Ich müsste mich irren, wenn Sie nicht gestern das Theater vor Schluss der Vorstellung verließen. Ja, gnädige Frau. Ich bedauerte das. Sie waren ein andächtiger Nachbar, obgleich die Aufführung nicht gut war oder nur relativ gut. Sie lieben die Musik? Spielen Sie Klavier? Ich spiele ein wenig Violine, sagte Herr Friedemann. Das heißt, es ist beinahe nichts. Sie spielen Violine? Fragte sie. Dann sah sie an ihm vorbei in die Luft und dachte nach. Aber dann könnten wir hin und wieder miteinander musizieren, sagte sie plötzlich. Ich kann etwas begleiten. Es würde mich freuen, hier jemanden gefunden zu haben. Werden Sie kommen? Ich stehe der gnädigen Frau mit Vergnügen zur Verfügung, sagte er, immer wie im Traum. Es entstand eine Pause. Da änderte sich plötzlich der Ausdruck ihres Gesichtes. Er sah, wie es sich in einem kaum merklichen, grausamen Spott verzerrte, wie ihre Augen sich wieder mit jenem unheimlichen Zittern fest und forschend auf ihn richteten, wie schon zweimal vorher. Sein Gesicht ward glühend rot und ohne es zu wissen, wohin er sich wenden sollte, völlig ratlos und außer sich, ließ er seinen Kopf ganz zwischen die Schultern sinken und blickte fassungslos auf den Teppich nieder. Wie ein kurzer Schauer aber durchrieselte ihn wieder jene ohnmächtige, süßliche, peinigende Wut. Als er mit einem verzweifelten Entschluss den Blick wieder erhob, sah sie ihn nicht mehr an, sondern blickte ruhig über seinen Kopf hinweg auf die Tür. Er brachte mühsam ein paar Worte hervor. Und sind, gnädige Frau, bis jetzt leidlich zufrieden mit Ihrem Aufenthalt in unserer Stadt? Oh, sagte Frau von Rindingen gleichgültig, gewiss, warum sollte ich nicht zufrieden sein? Freilich ein wenig beengt und beobachtet komme ich mir vor, aber übrigens, fuhr sie gleich darauf fort, ehe ich es vergesse, wir denken in den nächsten Tagen einige Leute bei uns zu sehen, eine kleine, zwanglose Gesellschaft. Man könnte ein wenig Musik machen, ein wenig plaudern. Überdies haben wir hinterm Hause einen recht hübschen Garten. Er geht bis zum Flusse hinunter. Kurz und gut, Sie und Ihre Damen werden selbstverständlich noch eine Einladung erhalten, aber ich bitte Sie gleich hiermit um Ihre Teilnahme. Werden Sie uns das Vergnügen machen? Herr Friedemann hatte kaum seinen Dank und seine Zusage hervorgebracht, als der Türgriff energisch niedergedrückt wurde und der Oberstleutnant eintrat. Beide erhoben sich, und während Frau von Rindlingen die Herren einander vorstellte, verbeugte sich ihr Gatte mit der gleichen Höflichkeit vor Herrn Friedemann wie vor ihr. Sein braunes Gesicht war ganz blank vor Wärme. Während er sich die Handschuhe auszog, sprach er mit seiner kräftigen und scharfen Stimme irgendetwas zu Herrn Friedemann, der mit großen, gedankenlosen Augen zu ihm in die Höhe blickte und immer erwartete, wohlwollend von ihm auf die Schulter geklopft zu werden. Indessen wandte sich der Oberstleutnant mit zusammengezogenen Absätzen und leicht vorgebeugtem Oberkörper an seine Gattin und sagte mit merklich gedämpfter Stimme, »Hast du Herrn Friedemann um seine Gegenwart bei unserer kleinen Zusammenkunft gebeten, meine Liebe? Wenn es dir angenehm ist, so denke ich, dass wir sie in 8 Tagen veranstalten. Ich hoffe, dass das Wetter sich halten wird und dass wir uns auch im Garten aufhalten können.« »Wie du meinst«, antwortete Frau von Rindingen und blickte an ihm vorbei. 2 Minuten später empfahl sich Herr Friedemann. Als er sich an der Tür noch einmal verbeugte, begegnete er ihren Augen, die ohne Ausdruck auf ihm ruhten. Er ging fort. Er ging nicht zur Stadt zurück, sondern schlug, ohne es zu wollen, einen Weg ein, der von der Allee abzweigte und zu dem ehemaligen Festungswall am Flusse führte. Es gab dort wohlgepflegte Anlagen, schattige Wege und Bänke. Er ging schnell und besinnungslos, ohne aufzublicken. Es war ihm unerträglich heiß, und er fühlte, wie die Flammen in ihm auf- und niederschlugen und wie es in seinem müden Kopfe unerbittlich pochte. Lag nicht noch immer ihr Blick auf ihm? Aber nicht wie zuletzt leer und ohne Ausdruck, sondern wie vorher, mit dieser zitternden Grausamkeit, nachdem sie eben noch in jener seltsamen, stillen Art zu ihm gesprochen hatte. Ach, ergötzte es sie, ihn hilflos zu machen und außer sich zu bringen? Konnte sie, wenn sie ihn durchschaute, nicht ein wenig Mitleid mit ihm haben? Er war unten am Flusse entlang gegangen, neben dem grün bewachsenen Walle hin, und er setzte sich auf eine Bank, die von Jasmingebüsch im Halbkreis umgeben war. Rings war alles voll süßen, schwülen Duftes. Vor ihm brütete die Sonne auf dem zitternden Wasser. Wie müde und abgehetzt er sich fühlte, und wie doch alles in ihm in qualvollem Aufruhr war. War es nicht das Beste, noch einmal um sich zu blicken und dann hinunter in das stille Wasser zu gehen, um nach einem kurzen Leiden befreit und hinübergerettet zu sein in die Ruhe? Ach, Ruhe. Ruhe war es ja, was er wollte. Aber nicht die Ruhe im Leeren, im tauben Nichts, sondern ein sanft besonnter Friede, erfüllt von guten, stillen Gedanken. Er dachte an jenen Nachmittag seines 30. Geburtstages, als er glücklich im Besitze des Friedens, ohne Furcht und Hoffnung, über den Rest seines Lebens hinzublicken geglaubt hatte. Kein Licht und keinen Schatten hatte er da gesehen, sondern in mildem Dämmerschein hatte alles vor ihm gelegen, bis es dort hinten unmerklich fast im Dunkel verschwamm. Und mit einem ruhigen und überlegenen Lächeln hatte er den Jahren entgegengesehen, die noch zu kommen hatten. Wie lange war das her? Da war diese Frau gekommen. Sie musste kommen. Es war sein Schicksal. Sie selbst war sein Schicksal, sie allein. Hatte er das nicht gefühlt, vom ersten Augenblicke an? Sie war gekommen. Und ob er auch versucht hatte, seinen Frieden zu verteidigen, für sie, musste sich alles in ihm empören, was er von Jugend auf in sich unterdrückt hatte, weil er fühlte, dass es für ihn Qual und Untergang bedeutete. Es hatte ihn mit furchtbarer, unwiderstehlicher Gewalt ergriffen und richtete ihn zugrunde. Es richtete ihn zugrunde, das fühlte er. Aber wozu noch kämpfen und sich quälen? Mochte alles seinen Lauf nehmen? Mochte er seinen Weg weitergehen und die Augen schließen vor dem gähnenden Abgrund dort hinten, gehorsam dem Schicksal, gehorsam der überstarken, peinigend süßen Macht, der man nicht zu entgehen vermag? Das Wasser glitzerte. Der Jasmin atmete seinen scharfen, schwülen Duft. Die Vögel zwitscherten ringsumher in den Bäumen, zwischen denen ein schwerer, sammetblauer Himmel leuchtete. Der kleine, bucklige Herr Friedemann aber saß noch lange auf seiner Bank. Er saß vornübergebeugt, die Stirn in beide Hände gestützt. Alle waren sich einig, dass man sich bei Rindlingens vortrefflich unterhielt. Etwa 30 Personen saßen an der langen, geschmackvoll dekorierten Tafel, die sich durch den weiten Speisesaal hinzog. Der Bediente und zwei Lohndiener eilten bereits mit dem Eise umher. Es herrschte Geklirr, Geklapper und ein warmer Dunst von Speisen und Parfüms. Gemütliche Großkaufleute mit ihren Gemahlinnen und Töchtern waren hier versammelt, außerdem fast sämtliche Offiziere der Garnison, ein alter, beliebter Arzt, ein paar Juristen und was sonst den ersten Kreisen sich beizählte. Auch ein Student der Mathematik war anwesend, ein Neffe des Oberstleutnants, der bei seinen Verwandten zu Besuch war. Er führte die tiefsten Gespräche mit Fräulein Hagenström, die Herrn Friedemann gegenüber ihren Platz hatte. Dieser saß auf einem schönen Sammetkissen am unteren Ende der Tafel neben der nicht schönen Gattin des Gymnasialdirektors, nicht weit von Frau von Rinlingen, die von Konsul Steffens zu Tische geführt worden war. Es war erstaunlich, was für eine Veränderung in diesen 8 Tagen mit dem kleinen Herrn Friedemann sich ereignet hatte. Vielleicht lag es zum Teil an dem weißen Gasglühlicht, von dem der Saal erfüllt war, dass sein Gesicht so erschreckend bleich erschien. Aber seine Wangen waren eingefallen. Seine geröteten und dunkel umschatteten Augen zeigten einen unsäglich traurigen Schimmer, und es sah aus, als sei seine Gestalt verkrüppelter als je. Er trank viel Wein und richtete hier und da ein paar Worte an seine Nachbarin. Frau von Rinlingen hatte bei Tische noch kein Wort mit Herrn Friedemann gewechselt. Jetzt beugte sie sich ein wenig vor und rief ihm zu: »Ich habe Sie in diesen Tagen vergeblich erwartet, Sie und Ihre Geige.« Er sah sie einen Augenblick vollkommen abwesend an, bevor er antwortete. Sie trug eine helle, leichte Toilette, die ihren weißen Hals freiließ, und eine voll erblühte Marschall-Nil-Rose war in ihrem leuchtenden Haar befestigt. Ihre Wangen waren heute Abend ein wenig gerötet, aber wie immer lagerten bläuliche Schatten in den Winkeln ihrer Augen. Herr Friedemann blickte auf seinen Teller nieder und brachte irgendetwas als Antwort hervor, worauf er der Gymnasialdirektorin die Frage beantworten musste, ob er Beethoven liebe. In diesem Augenblick aber warf der Oberstleutnant, der ganz oben am Tische saß, seiner Gattin einen Blick zu, schlug an das Glas und sagte: »Meine Herrschaften, ich schlage vor, dass wir unseren Kaffee in den anderen Zimmern trinken. Übrigens muss es heute Abend auch im Garten nicht übel sein. Und wenn jemand dort ein wenig Luft schöpfen will, so halte ich es mit ihm.« In die eingetretene Stille hinein machte Leutnant von Deidesheim aus Taktgefühl einen Witz, so dass alles sich unter fröhlichem Gelächter erhob. Herr Friedemann verließ als einer der Letzten mit seiner Dame den Saal, geleitete sie durch das altdeutsche Zimmer, wo man bereits zu rauchen begann, in das halbdunkle und behagliche Wohngemach und verabschiedete sich von ihr. Er war mit Sorgfalt gekleidet. Sein Frack war ohne Tadel, sein Hemd blendend weiß und seine schmalen und schön geformten Füße steckten in Lackschuhen. Dann und wann konnte man sehen, dass er rotseidene Strümpfe trug. Er blickte auf den Korridor hinaus und sah, dass größere Gruppen sich bereits die Treppe hinunter in den Garten begaben, aber er setzte sich mit seiner Zigarre und seinem Kaffee an die Tür des altdeutschen Zimmers, in dem einige Herren plaudernd beisammenstanden, und blickte in das Wohngemach hinein. Im Hintergrunde des Zimmers auf der Ottomane, neben der die niedrige, rot verhüllte Lampe stand, saß im Gespräch mit dem jungen Fräulein Steffens Gerda von Rinlingen. Sie saß ein wenig in das gelbseidene Kissen zurückgelehnt, einen Fuß über den anderen gestellt und rauchte langsam eine Zigarette, wobei sie den Rauch durch die Nase ausatmete und die Unterlippe vorschob. Fräulein Steffens saß aufrecht wie aus Holz geschnitzt vor ihr und antwortete ängstlich lächelnd. Niemand beachtete den kleinen Herrn Friedemann und niemand bemerkte, dass seine großen Augen ohne Unterlass auf Frau von Rinlingen gerichtet waren. In einer schlaffen Haltung saß er und sah sie an. Es war nichts Leidenschaftliches in seinem Blick und kaum ein Schmerz. Etwas Stumpfes und Totes lag darin. Eine dumpfe Kraft und willenlose Hingabe. 10 Minuten etwa vergingen so. Da erhob Frau von Rindlingen sich plötzlich und ohne ihn anzublicken, als ob sie ihn während der ganzen Zeit heimlich beobachtet hätte, schritt sie auf ihn zu und blieb vor ihm stehen. Er stand auf, sah zu ihr in die Höhe und vernahm die Worte: »Haben Sie Lust, mich in den Garten zu begleiten, Herr Friedemann?« Er antwortete: »Mit Vergnügen, gnädige Frau.« »Sie haben unseren Garten noch nicht gesehen?« sagte sie auf der Treppe zu ihm. »Er ist ziemlich groß. Hoffentlich sind noch nicht zu viele Menschen dort. Ich möchte gern ein wenig aufatmen. Ich habe während des Essens Kopfschmerzen bekommen. Vielleicht war mir dieser Rotwein zu kräftig. Hier durch die Tür müssen wir hinausgehen.« Es war eine Glastür, durch die sie vom Vorplatz aus einen kleinen, kühlen Flur betraten, dann führten ein paar Stufen ins Freie. In der wundervoll sternklaren, warmen Nacht quoll der Duft von allen Beeten. Der Garten lag in vollem Mondlicht, und auf den weiß leuchtenden Kieswegen gingen die Gäste plaudernd und rauchend umher. Eine Gruppe hatte sich um den Springbrunnen versammelt, wo der alte, beliebte Arzt unter allgemeinem Gelächter Papierschiffchen schwimmen ließ. Frau von Rindlingen ging mit einem leichten Kopfnicken vorüber und wies in die Ferne, wo der zierliche und duftende Blumengarten zum Park sich verdunkelte. »Wir wollen die Mittelallee hinuntergehen«, sagte sie. Am Eingang standen zwei niedrige, breite Obelisken. Dort hinten, am Ende der schnurgeraden Kastanienallee, sahen sie grünlich und blank den Fluss im Mondlicht schimmern. Ringsumher war es dunkel und kühl. Hier und da zweigte ein Seitenweg ab, der im Bogen wohl ebenfalls zum Flusse führte. Es ließ sich lange Zeit kein Laut vernehmen. »Am Wasser«, sagte sie, »ist ein hübscher Platz, wo ich schon oft gesessen habe. Dort könnten wir einen Augenblick plaudern. Sehen Sie, dann und wann glitzert zwischen dem Laub ein Stern hindurch.« Er antwortete nicht und blickte auf die grüne, schimmernde Fläche, der sie sich näherten. Man konnte das jenseitige Ufer erkennen, die Wallanlagen. Als sie die Allee verließen und auf den Grasplatz hinaustraten, der sich zum Flusse hinabsenkte, sagte Frau von Rindlingen: »Hier ein wenig nach rechts ist unser Platz. Sehen Sie, er ist unbesetzt.« Die Bank, auf der sie sich niederließen, lehnte sich 6 Schritte seitwärts von der Allee an den Park. Hier war es wärmer als zwischen den breiten Bäumen. Die Grillen zirpten in dem Grase, das hart am Wasser in dünnes Schilf überging. Der mondhelle Fluss gab ein mildes Licht. Sie schwiegen beide eine Weile und blickten auf das Wasser. Dann aber horchte er, ganz erschüttert. Denn der Ton, den er vor einer Woche vernommen, dieser leise, nachdenkliche und sanfte Ton berührte ihn wieder. »Seit wann haben Sie Ihr Gebrechen, Herr Friedemann?«, fragte sie. »Sind Sie damit geboren?« Er schluckte hinunter, denn die Kehle war ihm wie zugeschnürt. Dann antwortete er leise und artig: »Nein, gnädige Frau, als kleines Kind ließ man mich zu Boden fallen, daher stammt es.« »Und wie alt sind Sie nun?«, fragte sie weiter. 30 Jahre, gnädige Frau.« 30 Jahre«, wiederholte sie. »Und Sie waren nicht glücklich, diese 30 Jahre?« Herr Friedemann schüttelte den Kopf und seine Lippen bebten. »Nein«, sagte er, »das war Lüge und Einbildung.« »Sie haben also geglaubt, glücklich zu sein?«, fragte sie. »Ich habe es versucht«, sagte er, und sie antwortete: »Das war tapfer.« Eine Minute verstrich. Nur die Grillen zirpten, und hinter ihnen rauschte es ganz leise in den Bäumen. »Ich verstehe mich ein wenig auf das Unglück«, sagte sie dann. »Solche Sommernächte am Wasser sind das Beste dafür. Hierauf antwortete er nicht, sondern wies mit einer schwachen Gebärde hinüber nach dem jenseitigen Ufer, das friedlich im Dunkel lag. »Dort habe ich neulich gesessen«, sagte er. »Als Sie von mir kamen?«, fragte sie. Er nickte nur. Dann aber bebte er plötzlich auf seinem Sitz in die Höhe, schluchzte auf, stieß einen Laut aus, einen Klagelaut, der doch zugleich etwas Erlösendes hatte und sank langsam vor ihr zu Boden. Er hatte mit seiner Hand die ihre berührt, die neben ihm auf der Bank geruht hatte, und während er sie nun festhielt, während er auch die andere ergriff, während dieser kleine, gänzlich verwachsene Mensch zitternd und zuckend vor ihr auf den Knien lag und sein Gesicht in ihren Schoß drückte, stammelte er mit einer unmenschlichen, keuchenden Stimme: »Sie wissen es ja. Lass mich, ich kann nicht mehr. Mein Gott, mein Gott!« Sie wehrte ihm nicht. Sie beugte sich auch nicht zu ihm nieder. Sie saß hoch aufgerichtet, ein wenig von ihm zurückgelehnt, und ihre kleinen, nahe beieinander liegenden Augen, in denen sich der feuchte Schimmer des Wassers zu spiegeln schien, blickten starr und gespannt geradeaus, über ihn fort, ins Weite. Und dann, plötzlich, mit einem Ruck, mit einem kurzen, stolzen, verächtlichen Lachen, hatte sie ihre Hände seinen heißen Fingern entrissen, hatte ihn am Arm gepackt, ihn seitwärts vollends zu Boden geschleudert, war aufgesprungen und in der Allee verschwunden. Er lag da, das Gesicht im Grase, betäubt, außer sich, und ein Zucken lief jeden Augenblick durch seinen Körper. Er raffte sich auf, tat zwei Schritte und stürzte wieder zu Boden. Er lag am Wasser. Was ging eigentlich in ihm vor, bei dem, was nun geschah? Vielleicht war es dieser wollüstige Hass, den er empfunden hatte, wenn sie ihn mit ihrem Blicke demütigte, der jetzt, wo er, behandelt von ihr wie ein Hund, am Boden lag, in eine irrsinnige Wut ausartete, die er betätigen musste, sei es auch gegen sich selbst. Ein Ekel vielleicht vor sich selbst, der ihn mit einem Durst erfüllte, sich zu vernichten, sich in Stücke zu zerreißen, sich auszulöschen. Auf dem Bauche schob er sich noch weiter vorwärts, erhob den Oberkörper und ließ ihn ins Wasser fallen. Er hob den Kopf nicht wieder. Nicht einmal die Beine, die am Ufer lagen, bewegte er mehr. Bei dem Aufklatschen des Wassers waren die Grillen einen Augenblick verstummt. Nun setzte ihr Zirpen wieder ein, der Park rauschte leise auf, und durch die lange Allee herunter klang gedämpftes Lachen.
Dieter Mann mit dem zweiten abschließenden Teil der Novelle Der kleine Herr Friedemann von Thomas Mann. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Viele weitere Lesungen von Thomas Mann gibt es in der ARD Audiothek.
Thank you. Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Kanzler Merz macht heute seinen Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump im Weißen Haus. Geplant sind ein Gespräch unter vier Augen, ein gemeinsames Mittagessen und ein Treffen mit der Presse im Oval Office. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
In diesem Büro in Washington war es bei den Besuchen des ukrainischen Präsidenten Zelensky und des südafrikanischen Staatschefs Ramaphosa zu deutlichen Eklats gekommen. Im Mittelpunkt des Treffens mit Merz werden aus Sicht von Beobachtern der Ukraine-Krieg, die NATO und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen. Merz hat bereits betont, dass er nicht als so wörtlich Bittsteller nach Washington reise und die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten werde. Der Kanzler ist Trump erst einmal vor vielen Jahren flüchtig in New York begegnet. Seit seinem Amtsantritt vor vier Wochen hat er aber mehrfach mit ihm telefoniert. Die beiden sprechen sich inzwischen mit Vornamen an und sind regelmäßig per SMS in Kontakt.
Bundeskanzler Merz